NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Golo Schmidt, einen schönen guten Abend. Tja, da prallten heute zwei Welten aufeinander in Berlin. Hemdsärmelige Lässigkeit traf auf krawattengestützte Strenge. Linkes Rebellentum auf konservativen Ordnungssinn. Und beim Namen genannt, Yannis Varoufakis, der neue griechische Finanzminister, traf auf seinen deutschen Kollegen Wolfgang Schäuble. Von diesem durchaus heiklen Besuch gleich mehr. Außerdem, die NATO stockt ihre schnelle Eingreiftruppe in Osteuropa auf. Und ob damit eher Öl ins Feuer des Ukraine-Konflikts gegossen wird oder Russland in die Schranken gewiesen werden kann, dazu dann unser Kommentar. Im EDATI-Untersuchungsausschuss hat heute einer der wichtigsten Zeugen die Aussage verweigert. Die Ärzte an kommunalen Krankenhäusern bekommen mehr Geld und in Berlin beginnen die Filmfestspiele. Zunächst aber zur Europatour des neuen griechischen Finanzministers. Der möchte bei Banken und Regierungen Erleichterungen beim Schuldendienst durchsetzen, denn ohne kann sein Land demnächst Bankrott anmelden. Der Druck war quasi über Nacht nochmal gewachsen, denn gestern Abend, am späten Abend, da hatte die EZB eine Sonderregelung gekippt und damit den ohnehin angeschlagenen griechischen Banken den Zugang zu frischem Geld noch einmal erschwert. Möglicherweise stellt die EZB zwar Notfallkredite bereit, aber die sind dann deutlich teurer. Was Varoufakis da heute beim deutschen Finanzminister Schäuble erreichen konnte, berichtet Bettina Nutz.
Warum, wollte einer der vielen Berliner Hauptstadtjournalisten wissen, habe Yannis Varoufakis so lange einen Bogen um Deutschland gemacht? Der frisch gebackene griechische Finanzminister in der Europa-Charme-Offensive konterte geschickt.
I'm here. I haven't left anyone out.
Ich bin hier, ich habe niemanden ausgelassen, lächelte er die Frage weg. Doch wenn Newcomer Varoufakis zurückkehrt von Deutschland aus nach Hause, hat er nicht viel im Gepäck. Sein routinierter Amtskollege in Berlin, Wolfgang Schäuble, als Sparfuchs verschrien und geachtet gleichermaßen, ließ den griechischen Gast freundlich, aber eindeutig abprallen.
We agree to disagree.
Wir waren uns einig, dass wir nicht einig sind. Das ist nicht nur der geringste Nenner. Es bedeutet auch, wir haben über die Probleme geredet, nicht über Lösungen. Immerhin länger als gedacht. Eine Dreiviertelstunde später als geplant erschienen die beiden Politiker vor der Presse. Deutschland als zentraler Geldgeber bleibt dabei, die bestehenden Reformen und der Sparkurs müssen fortgesetzt werden und auch das, was Athen ebenfalls ablehnt, die Kontrolle der Reformfortschritte durch die Gläubiger-Troika aus EU-Kommission, IWF und Europäischer Zentralbank soll bleiben. Wolfgang Schäuble erklärte, das sei der besonderen Konstruktion des Euroraums geschuldet.
Wenn man diese besondere Konstruktion der Europäischen Währungsunion im Blick hat, die man nur ändern kann, wenn man die europäischen Verträge ändert, was nicht so einfach zu ist, dann ist entscheidend, dass wir Vereinbarungen, die wir treffen, dann auch eingehalten werden. Weil Verlässlichkeit ist die Voraussetzung für Vertrauen.
Einig war er sich dann nur mit dem Kollegen Varoufakis, dass ein möglicher Schuldenschnitt für sein Land derzeit kein Thema ist. Freundlichem Ton machte der griechische Gast noch einmal deutlich, dass sein Land Verantwortung übernehme, aber andere Reformen wolle, dass man eigene Ideen habe, die jedoch mehr Zeit bräuchten.
Our proposal is that there should be a bridging program between now and the end of May.
Man wolle ein Übergangsprogramm bis Ende Mai, erklärte Varoufakis, damit Athen seine Vorschläge auf den Tisch legen könne, zu einem neuen Vertrag zwischen Europa und Griechenland und den anderen Partnern kommen, damit dieses Problem ein für alle Mal aus dem Weg geschafft würde und Griechenland nicht mehr ständig in den Schlagzeilen deutscher Medien stünde.
With news about Greece.
Griechenland will also Zeit. Zeit, die es wahrscheinlich nicht hat, Zeit, um mit dem Übergang eine Staatspleite abzuwenden. Mit diesem Vorschlag in der Tasche traf Varoufakis auch noch Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel. Der zeigte sich etwas offener als sein Kabinettskollege Schäuble, aber
eins muss aber auch klar sein, die Konsequenzen, insbesondere die finanziellen Konsequenzen einer Neuordnung der griechischen Politik, können nicht transferiert werden in andere Länder und dort durch die Steuerzahler bezahlt werden.
Immerhin, nächste Woche wird der griechische Finanzminister auch Brüssel nicht auslassen. Dort soll er die Pläne der neuen Regierung in Athen der Eurogruppe vorstellen.
Der neue griechische Finanzminister beißt in Berlin auf Granit. Soweit der Bericht von Bettina Nutz. Der Bürgerkrieg in der Ukraine, der dauert unvermindert an. Russland befeuert ihn mit Waffenlieferungen an die Separatisten und wohl auch mit eigenen Soldaten. Und weil der Kreml obendrein seit je für imperiale Gelüste bekannt ist, fühlen sich auch andere Nachbarn nicht mehr sicher. Allen voran die ehemaligen Sowjetrepubliken im Baltikum. Dort leben immer noch viele Russen, die Moskau schnell als Vorwand nehmen könnte, so die Befürchtungen in Estland, Litauen und Lettland. Seit Monaten drängen diese Länder deshalb die NATO auf mehr Präsenz. Und heute nun hat die Allianz ein Zeichen gesetzt. Sie wird ihre Schlagkraft im Osten Europas aufstocken. Anpassen, wie es NATO-Generalsekretär Stoltenberg ausdrückte. Mehr dazu von Holger Roman.
Das Ziel, laut Stoltenberg, ein rein defensives. Die volle Bandbreite der NATO-Fähigkeiten vorzuhalten, um mit Herausforderungen jeder Art fertig zu werden. Gelingen soll dies mit dem sogenannten Readiness Action Plan, einem strategischen Konzept, das die NATO auf ihrem Herbstgipfel in Wales verabschiedet hat und das nun mit starker deutscher Beteiligung umgesetzt wird, wie Verteidigungsministerin von der Leyen betonte.
Inmitten dieser Sorge ist die NATO ein Garant für Sicherheit. Sie muss flexibel sein, sie muss reaktionsschnell sein. Und deshalb führen wir heute ein zentrales neues Element ein, die sogenannte Speerspitze.
Mit der Speerspitze, der neuen superschnellen Eingreiftruppe aus rund 5000 Soldaten, die im Ernstfall binnen 48 Stunden einsatzbereit sein soll, will die NATO gegenüber Moskau Stärke zeigen und zugleich die Verbündeten in Osteuropa beruhigen. Deutschland fungiert in der Testphase als Führungsnation. 2700 Soldaten stellt die Bundeswehr dafür ab. Den Rest des Kontingents steuern die Niederlande und Norwegen bei. Eine Art Kronjuwel der künftigen Bündnisverteidigung, wie es von der Leyens niederländische Kollegin Hennis Plaskaert blumig formulierte.
I'm very pleased that the three countries, leading by Germany, obviously, will move forward in a jewel in the crown, I would say.
Die Kosten des Projekts dürften die Verteidigungsausgaben in die Höhe treiben. Ressortchefin von der Leyen konnte in Brüssel freilich noch keine Zahlen nennen. Stattdessen sprach die CDU-Frau von der gestiegenen deutschen Verantwortung. Die zeigt sich auch darin, dass mindestens vier Offiziere der Bundeswehr bald in den 6 neuen Stützpunkten Quartier beziehen, die die NATO in Osteuropa einrichtet. Dass militärische Stärke allein die aktuellen Probleme nicht lösen kann, auch diese Wahrheit kam in Brüssel zu ihrem Recht. Den Vorschlag der USA und einiger anderer Mitgliedstaaten, der Ukraine auch schwere Waffen zu liefern, wies von der Leyen im Namen der Bundesregierung erneut zurück.
Wir sehen, dass die Separatisten potenziell unbegrenzten Nachschub haben an Waffen und schwerem Gerät. Und deshalb ist die Gefahr einer Eskalationsspirale zu groß. Ich halte den Weg der politischen Lösung für den einzig gangbaren und er ist vorgezeichnet durch das Minsker Abkommen.
Begrüßt wurde vor diesem Hintergrund die jüngste Vermittlungsinitiative des deutsch-französischen Duos Merkel-Hollande. Die kurzfristig angesetzte Reise der Kanzlerin und des Staatspräsidenten nach Kiew und Moskau unterstütze er ausdrücklich, teilte der NATO-Generalsekretär mit. Jeder Versuch, den Konflikt friedlich und am Verhandlungstisch zu lösen, sei im Interesse aller 28 Partnerländer.
Neue Stützpunkte im Osten Europas und schneller einsatzbereite Soldaten. Die NATO reagiert mit der größten Aufrüstung seit dem Kalten Krieg auf mögliche Bedrohungen aus Russland. Der Kommentar dazu von Kai Küstner.
Es ist noch gar nicht so lange her, da stürzte die NATO in eine schwere Sinnkrise. Brauchen wir dieses mäßig erfolgreiche Bündnis überhaupt noch, fragten sich einige leise, andere lauter, nach über 10 Jahren doch eher frustrierendem Afghanistan-Einsatz. Nun ist es ausgerechnet Russlands Präsident Putin, der die westliche Allianz nicht nur wieder zusammengeschweißt, sondern auch von ihren Selbstzweifeln befreit hat. Ob es einem gefällt oder nicht, gerade Osteuropa braucht die NATO, heißt eine Erkenntnis aus der Ukraine-Krise. Und die andere, wenn sich das Bündnis jetzt schneller, wendiger und schlagkräftiger macht, dann hat sich das der Mann im Kreml selber zuzuschreiben. Rund 5000 Mann stark wird die neue und sogenannte superschnelle Eingreiftruppe, mit der die NATO Osteuropa krisensicher machen will. 6 neue Kommandozentren werden in Ländern wie Polen oder dem Baltikum eingerichtet. Das ist mehr als ein Placebo für die sich ernsthaft bedroht fühlenden Bündnispartner. Eine Provokation gegenüber Moskau ist das gewiss nicht. Vielmehr hatten sich zum Beispiel die Polen gewünscht. Den Aufmarsch 10.000er dauerhafter Truppen etwa. Bekommen haben sie das nicht. Zum Glück. Denn die NATO darf sich nicht auf das Niveau Putins herabbegeben, wenn sie ihm glaubhaft klar machen will, der Aggressor bist du. Das angeblich mächtigste Militärbündnis der Welt war vor die Wahl gestellt, entweder gar nichts zu tun und vollkommen ohnmächtig zu wirken oder überzureagieren. Die NATO hat den mittleren Weg eingeschlagen. Wem das zu sehr nach Dalai Lama klingt, der sei daran erinnert, dass wir hier immer noch von einer Militärallianz reden. Und die reagiert in der Ukraine-Krise bislang so, wie man ihr das kaum zugetraut hatte. Einigermaßen besonnen und geschlossen. Moskau hingegen testet im Wortsinne Grenzen. Verletzt diese in der Ukraine, fliegt hundertfach mit Kampfjets dicht an die Grenze des NATO-Luftraums heran. Simuliert, wie im Herbst 2013 geschehen, den Atomangriff auf Warschau. Es wäre ein großer Fehler der NATO-Staaten, angesichts dessen die selbstgesteckten Grenzen zu überschreiten. Waffen an die Ukraine zu liefern, wäre eine solche. Dies würde Russland dazu verleiten, den Separatisten noch weiteren Nachschub zu liefern. Und es wäre das Eingeständnis, dass man an die ausgegebene Devise, dieser Konflikt sei militärisch nicht zu lösen, selbst nicht glaubt. Harte, noch härtere EU-Wirtschaftssanktionen gegen Moskau sind das richtige Mittel. Ein militärisches Eingreifen, das falsche. Was aber die Verstärkung der osteuropäischen NATO-Staaten angeht, so lässt Putin dem Westen keine Wahl. Dass dies nicht dazu gedacht ist, russische Einschnürungsängste zu lindern, so sie denn vorhanden sind, ist klar. Aber das hätte der Mann im Kreml sich vor dem Eingreifen in der Ukraine überlegen sollen. Oder es war längst einkalkuliert. Denn außer dem Schüren von Nationalismus und der Demonstration militärischer Stärke hat der russische Regent seiner armen Bevölkerung ja nicht viel zu bieten. Es ist zu befürchten, dass er sich auf diesen Feldern weiter hervorzutun sucht. Die NATO kann lediglich versuchen zu verhindern, dass sich die putinschen Betätigungsfelder auf ihr Bündnisgebiet ausweiten.
Die NATO rüstet im Osten Europas auf. Soweit der Kommentar von Kai Küstner. Und wir bleiben beim Thema, beim Anlass nämlich für diese Aufrüstung. Die Lage in der östlichen Ukraine, die hat sich in den letzten Tagen so sehr zugespitzt, dass ein Dauerkrieg zu befürchten ist. Die prorussischen Separatisten haben eine Großoffensive gestartet und eine massive Mobilmachung dürfte den Krieg eher anheizen, als die Regierung in Kiew in die Knie zwingen. Bundeskanzlerin Merkel und der französische Staatspräsident Hollande haben deshalb eine neue diplomatische Offensive gestartet. Beide haben sich heute, Sie haben es gehört, eben auf den Weg nach Kiew gemacht. Morgen dann wollen sie in Moskau vorsprechen. Frage an unseren Korrespondenten in Kiew, Markus Sambale, was die beiden denn genau da vortragen wollen.
Die beiden haben einen neuen Vorschlag in der Tasche, um diesen Krieg zu stoppen und um irgendwie in diesem Konflikt weiterzukommen. Offiziell gesagt worden ist dazu relativ wenig. Der französische Präsident hat vor der Abreise nur gesagt, das Ganze basiere auf der Integrität der Ukraine. Also er will damit sagen, die staatlichen Grenzen werden da nicht grundsätzlich angetastet. Also dass man jetzt nicht den Osten etwa komplett irgendwie abspaltet und für unabhängig erklärt. Das ist aber auch schon alles, was offiziell bestätigt ist. Es sickert inzwischen einiges durch aus russischen Quellen, aus Diplomatenkreisen, völlig unbestätigt bislang. Und da soll es offenbar tatsächlich darum gehen, den Osten der Ukraine mit viel, viel mehr Autonomie auszustatten. Da müsste aber natürlich zuerst heute Poroschenko zustimmen und morgen müsste das Ganze bei Putin dann auf offene Ohren stoßen und der müsste sich dann auch daran gebunden fühlen. Der hat ja nun oft gesagt, er habe mit den Separatisten, mit den Rebellen in der Ostukraine eigentlich gar nichts zu tun. Das sei ja ein innerukrainischer Konflikt. Also es gibt immer noch ganz, ganz viele Hürden und ganz, ganz viele Probleme, die das machen könnte. Erstmal müssen wir abwarten, ob wir heute überhaupt mehr erfahren, vielleicht im Laufe des Abends.
Wenn es denn so kommt, wie von Ihnen beschrieben, welche Reaktionen sind denn zu erwarten? Zunächst mal in Kiew bei Poroschenko.
Das wird Poroschenko in eine ganz, ganz große Enge treiben, denn es gibt hier nach wie vor vielleicht nicht die Mehrheit, aber doch sehr einflussreiche Kreise, die verlangen, dass man um jeden Preis den Osten der Ukraine zurückerobert mit aller Gewalt, die da möglich und nötig ist. Und falls Poroschenko sich jetzt auf eine Art Deal einlässt, dass er da zumindest vorübergehend und faktisch auf einen Teil des Landes auf die Kontrolle verzichtet, vielleicht nicht juristisch, das wird er sich wohl nicht trauen, dann würde ihn das trotzdem hier sehr, sehr unter Druck bringen. Es gibt Leute, die sagen, dann wären seine Tage schon gezählt. Also das ist innenpolitisch höchst, höchst heikel.
Und beim russischen Präsidenten Putin dann morgen, wie könnte da dieser Vorstoß einer möglichen erweiterten Autonomie für die östliche Ukraine ankommen?
Also der erste Punkt wäre tatsächlich, dass Putin damit einräumen müsste, dass er ja sehr viel Einfluss und Interesse in der Ostukraine hat. Bislang hat er das ja abgestritten. Wenn er sich jetzt darauf einlässt und darauf deutet zumindest hin, dass jetzt auch gesagt wurde, die ursprüngliche Idee sei vielleicht sogar von Putin gekommen. Der habe in den letzten Tagen Briefe geschrieben nach Berlin und nach Paris mit seinen Vorschlägen. Die seien dann in Frankreich und in Deutschland redigiert worden. Da seien Sachen rein- und rausgestrichen worden. Jetzt werde man wieder zurückfahren und darüber reden. auch eigentlich nur eine Interpretation des Ganzen. Wenn es wirklich von Putin stammen sollte, dann würde der wahrscheinlich relativ offen sein dafür. Die Frage ist nur, was ist übrig geblieben von seinen Vorschlägen? Also Sie merken, dass im Moment viel Stochern im Nebel. Ich vermute, dass man erst morgen dann nach der Moskau-Reise wirklich Konkretes erfährt.
Klare Fakten hat derweil US-Außenminister Kerry in Kiew geschaffen. Er war heute Vormittag dort. Was hatte er der Regierung in Kiew zu bieten?
Er hatte ihr keine Waffenlieferungen zu bieten. Das war ja das, was Präsident Poroschenko in den letzten Tagen immer wieder verlangt hatte. Er hat gesagt, die Amerikaner sollten den Ukrainern nicht tödliche Abwehrwaffen liefern. Also da ging es zum Beispiel um Drohnen und Kommunikationssysteme und Radaranlagen. Aber selbst die will Kerry nicht liefern. Auch der amerikanische Präsident Obama hatte zuletzt ja darauf bestanden und gesagt, nein, Waffenlieferungen, dafür ist im Moment nicht der richtige Moment. Es geht um Diplomatie. Was Kerry hier den Ukrainern mitgebracht hat, war Geld, einige Millionen Finanzhilfe für die notleidende Bevölkerung und die Unterstützung, dass man an der Seite der ukrainischen Regierung stehe, aber Waffen waren nicht dabei.
Berlin und Paris versuchen eine diplomatische Offensive im Ukraine-Konflikt. Zur Stunde in Kiew, morgen dann in Moskau. Soweit Markus Sambale aus Kiew. Nach Deutschland. Wer hat dem SPD-Politiker Sebastian Edati erzählt, dass gegen ihn wegen möglichen Besitzes von kinderpornografischem Material ermittelt wird? Und steckt dahinter möglicherweise ein Verrat von Dienstgeheimnissen, also eine Straftat? Das sind die Fragen im Edati-Untersuchungsausschuss in Berlin. Und da hatte der inkriminierte Edati zuletzt einen ehemaligen Fraktionskollegen schwer belastet. Michael Hartmann. Der bestreitet das. Heute nun war er als Zeuge in den Ausschuss geladen. Ein Auftritt, dem nicht nur der Ausschuss selber entgegenfieberte. Denn von Hartmanns Aussage hängt ab, ob die Affäre zu einer Angelegenheit der gesamten SPD wird. Hartmann allerdings zeigte heute die kalte Schulter. Aus Berlin Volker Schafranke.
Mit Spannung wurde die Aussage des SPD-Bundestagsabgeordneten Michael Hartmann heute erwartet, doch daraus wurde nichts. Per Fax teilte Hartmann dem Ausschuss mit, er werde heute nichts sagen und von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen. Als diese Nachricht mitten in die Sitzung des Ausschusses platzte, überschlugen sich die Ereignisse. Michael Frieser von der CSU war förmlich anzusehen. Er hatte heute mit allem gerechnet, damit allerdings nicht.
Es vergeht kein Ausschusstag ohne abwechslungsreiche Wendungen.
Selbst die Parteikollegin Hartmanns und Vorsitzende des Untersuchungsausschusses Eva Högel wurde von der Nachricht völlig überrascht und stellte dann aber schnell klar:
Herr Hartmann kann sich natürlich auf sein Auskunftsverweigerungsrecht berufen, aber das heißt nicht, dass er dem Untersuchungsausschuss als Zeuge fernbleiben kann. Das heißt, er muss hier erscheinen und er wird hier auch erscheinen. Wir haben es ihm bereits und seinem Rechtsanwalt mitgeteilt.
Der Druck auf Michael Hartmann war groß. Mehrere Zeugen hatten ihn bereits in der letzten Woche schwer belastet und bestätigt, was Sebastian Edati schon immer behauptete. Hartmann war sein Informant und habe ihn frühzeitig über Ermittlungen gegen ihn wegen des Besitzes kinderpornografischen Materials informiert. Dem hatte Hartmann immer vehement widersprochen. Eines ist aber auch klar, durch eine Weitergabe dieser Informationen könnte sich Hartmann möglicherweise der Strafvereitelung schuldig gemacht haben. Hinzu kam dann noch eine überraschende Nachricht, dass gegen Michael Hartmann bereits staatsanwaltschaftliche Vorermittlungen laufen. Armin Schuster von der CDU stellte ernüchternd fest:
Nach unseren jetzt gerade vorliegenden Informationen hat die Staatsanwaltschaft Hannover ein Verfahren eingeleitet wegen des Verdachts der Strafvereitelung. Und in diesem Fall hat er natürlich vollkommen klar ein Auskunftsverweigerungsrecht.
Hartmann begründete seine Aussageverweigerung vor dem Untersuchungsausschuss auch noch damit, dass Mitglieder des Gremiums ihn bereits öffentlich der Lüge bezichtigt hätten und an einer Sachaufklärung gar nicht interessiert seien. Das wollte die Grüne Irene Mialitsch nicht auf sich sitzen lassen.
Ich finde dieses Vorgehen einfach ungeheuerlich, dem Untersuchungsausschuss so etwas zu unterstellen und dem Untersuchungsausschuss das Aufklärungsinteresse hier vollständig abzusprechen. Damit tut Herr Hartmann sich selbst auch keinen Gefallen.
Die Frage bleibt jetzt, wie der Ausschuss weitermachen will. Eines scheint aber klar. Hartmann hat heute sich selbst keinen Gefallen getan und seiner Partei einen Bärendienst erwiesen.
Ärzte an kommunalen Krankenhäusern erhalten mehr Geld, müssen am Wochenende aber genauso viel arbeiten wie bisher. Das ist das Ergebnis der Tarifgespräche zwischen der Ärztegewerkschaft Marburger Bund und den Arbeitgebern. Mehr dazu von Stefan Lauscher.
Es ist eine Tarifeinigung mit positiven Aspekten, aber auch mit einer ganz dicken Kröte, sagt der Verhandlungsführer des Marburger Bundes, Lübcke. Der Marburger Bund ist die Interessenvertretung der bundesweit 52.500 angestellten Ärzte und Ärztinnen an kommunalen Kliniken. Die positiven Aspekte: es gibt mehr Geld. 2,2% mehr Gehalt rückwirkend ab Dezember und weitere 1,9% in einem zweiten Schritt ab Dezember 2015. Macht unter dem Strich 4,1% mehr Gehalt. Dazu kommen noch Verbesserungen bei der Vergütung der Bereitschaftsdienste. Vor allem Ärzte mit langer Berufserfahrung werden künftig besser bezahlt. Verhandlungsführer Rolf Lübcke.
Beim Gehalt ist es selbstverständlich, dass die Berufserfahrung in die Gehaltshöhe Eingang findet. Das war beim Bereitschaftsdienst nicht der Fall. Das haben wir jetzt durchgesetzt.
Schwieriger waren die Verhandlungen beim Thema Wochenenddienste und da steckt auch die Kröte aus Sicht der Arbeitnehmer. Die Ärzte wollten erreichen, dass maximal 2 Wochenenddienste im Monat angeordnet werden dürfen, das aber scheiterte am Widerstand der Klinikbetreiber. Der Verhandlungsführer auf Arbeitgeberseite, Joachim Finklenburg.
Wir sind ja nicht gegen familienfreundliche Arbeitszeiten, ganz im Gegenteil, und auch nicht gegen freie Wochenende. Aber das ist aus unserer Sicht eine Sache, die die Betriebsparteien unter den örtlichen Gegebenheiten machen müssen. Als Tarifvertragspartner können wir nicht für über 600 Krankenhäuser mit den unterschiedlichen Strukturen solche Beschränkungen einführen, die von vornherein nicht einzuhalten sind.
Der Marburger Bund nannte diese Position heute wieder borstig und sehr bedauerlich. Jetzt soll über die Personalräte an den einzelnen Klinikstandorten versucht werden, die Zahl der Bereitschaftsdienste an Wochenenden zu regeln. Noch ein Detail: für alle Ärzte an kommunalen Krankenhäusern gilt künftig ein genereller Urlaubsanspruch von 30 Tagen im Jahr. Bisher mussten Jungärzte in den ersten 7 Berufsjahren mit einem Tag weniger auskommen. Der neue Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 21 Monaten und gilt bundesweit mit Ausnahme von Berlin und Hamburg.
Luxemburg Leaks oder Lux Leaks, das ist der sperrige Name für eine Affäre um massive Steuerersparnisse für internationale Konzerne in Luxemburg. Den Unternehmen war dabei die Niedrigbesteuerung rechtlich verbindlich zugesichert worden. Verantwortlicher Finanzminister damals Jean-Claude Juncker, der heutige EU-Kommissionspräsident. Grüne und Linke im Europaparlament hatten deshalb einen Untersuchungsausschuss beantragt. Bei der Abstimmung heute sind sie damit aber nicht durchgekommen. Aus Brüssel Karin Bentsch.
Die meisten hielten das Mandat für rechtlich nicht wasserdicht. Der juristische Dienst, der das Parlament berät, hatte rechtliche Bedenken. Das Mandat für den Ausschuss sei zu ungenau und zu wenig begründet. Doch rechtliche Gründe sind es nicht allein. Das war eine ganz klare politische Entscheidung, meint Gabi Zimmer, Europaabgeordnete von den Linken. Es sei klar gewesen, dass die anderen Gruppen kein Interesse an einem Untersuchungsausschuss gehabt hätten.
It was a political decision today. It was clear that the other groups are not interested in to have an inquiry committee.
Die anderen Gruppen, das sind die größten Fraktionen im Europaparlament, die Christdemokraten und die Sozialdemokraten. Diese große Koalition wollte den Untersuchungsausschuss nicht, meinen Kritiker. Denn damit hätte der konservative Kommissionschef Juncker möglicherweise noch mehr unter politischem Druck gestanden. Juncker war fast 20 Jahre Finanzminister und zuletzt Regierungschef in Luxemburg und trägt Mitverantwortung für die dortige Steuerpraxis. Stürzt Juncker, könnten auch die Sozialdemokraten fallen, meinen Kritiker. Kein Untersuchungsausschuss, dafür soll es nun einen Sonderausschuss geben. Parlamentspräsident Martin Schulz von der SPD hält den für das bessere Instrument, um den LuxLeaks-Skandal aufzuarbeiten.
Ein nationales Parlament untersucht, ob ein Rechtsbruch stattgefunden hat. Der Untersuchungsausschuss im Europaparlament wird eingesetzt, wenn man nachweisen kann, dass ein Rechtsbruch stattgefunden hat. Und hier besteht die große Problematik. Sie müssen genau identifizieren, wann hat wer wo europäisches Recht gebrochen. Und nicht, ich habe den Verdacht, dass irgendjemand wo. Das macht ein nationales Parlament. Wir leider nicht. Ich wünschte mir, wir hätten dieses Recht.
Dieser Sonderausschuss soll nun die umstrittenen Steuergeschenke, die Luxemburg, aber auch andere Länder wie Belgien, Irland und die Niederlande Konzernen machen, unter die Lupe nehmen. Denn dort wurden große Unternehmen angelockt, dem Versprechen, kaum Steuern zahlen zu müssen. Doch der Sonderausschuss wird deutlich weniger Rechte haben, meint Rebecca Harms von den Grünen. Mit einem Untersuchungsausschuss hätten die Abgeordneten die Möglichkeit gehabt,
Dokumente von nationalen Ministerien, Regierungen, Behörden einzufordern. Dieses besondere Recht hat der Sonderausschuss nicht. Der kann nur Unterlagen, Dokumente von europäischen Behörden einfordern.
Könnte dieser schwache Sonderausschuss dennoch die Kraft entwickeln, Kommissionschef Juncker gefährlich zu werden?
Wenn Juncker zur Aufklärung beitragen kann, dann wird er sicher in diesen Ausschuss eingeladen und wird sicher da auch erscheinen. Ich würde ihm jedenfalls diesen Rat geben, das zu tun.
sagt Parlamentspräsident Schulz. Und man könnte den Eindruck gewinnen, dass sich Schulz und Juncker auch beim Thema LuxLeaks ziemlich nahestehen.
Und wir bleiben in der EU. Europa könnte nämlich in diesem Jahr in die Deflation, also in einen Preisverfall, abrutschen. Dennoch hatte EU-Währungskommissar Moscovici heute auch gute Nachrichten. Demnach werde die Wirtschaft nämlich in diesem wie auch im kommenden Jahr stärker wachsen als erwartet. Ralf Siener berichtet.
Das sei natürlich eine willkommene Nachricht, freut sich EU-Wirtschafts- und Währungskommissar Pierre Moscovici.
This is of course a welcome news.
Denn die Winterkonjunkturprognose der EU-Kommission enthält eine bemerkenswerte Premiere.
For the first time since 2007.
Zum ersten Mal seit 2007 erwarten wir, dass das Bruttoinlandprodukt in jedem der 28 EU-Staaten wächst.
In every country. In the European Union this year.
Und zwar sowohl in diesem wie auch noch stärker im kommenden Jahr. Und diese positive Prognose gelte auch und gerade für Griechenland, unterstreicht Wirtschaftskommissar Moscovici in Brüssel.
About Greece.
2,5% in diesem und 3,6% Steigerung der Wirtschaftsleistung im kommenden Jahr, prophezeit die EU-Kommission Griechenland.
Which figures? Are among the highest growth rates in the EU.
Diese möglichen Zuwachsraten wären die höchsten in der EU. Noch nicht einmal Europas Wachstumsmeister Deutschland erreicht diese griechischen Zahlen. Die größte EU-Volkswirtschaft kommt in diesem Jahr nur auf ein Plus von 1,5%. Das ist zwar mehr als der europäische Durchschnitt und besser als die sehr mageren Wachstumsprognosen für Frankreich, aber von den für Griechenland vorhergesagten prozentualen Pluspunkten kann die Regierung in Berlin nur träumen.
We believe that the momentum of the recovery would be at risk.
Allerdings befürchtet die EU-Kommission, dass die Tsipras-Regierung in Athen den möglichen Aufschwung massiv gefährdet, wenn sie den bisherigen Spar- und Reformkurs aufgibt. Dabei habe die neue Regierung durchaus Spielraum, eigene Akzente zu setzen, betont EU-Wirtschaftskommissar Moscovici.
Which doesn't mean, of course, that there is no room of maneuver.
Das bedeutet nicht, dass es keinen Spielraum gibt, um zu manövrieren. Den gibt es immer. Das griechische Wahlergebnis müsse respektiert werden, allerdings auch die Reformzusagen, die Griechenland zuvor den internationalen Kreditgebern gemacht habe, ermahnt Moscovici die Regierung in Athen.
Das klingt eisig. Frostiger Abend in Berlin auch heute, im doppelten Sinne gleich, 0 Grad zur Stunde nämlich, Tendenz fallend und die Weltpremiere des Grönland-Dramas Nobody Wants the Night mit Oscar-Preisträgerin Juliette Binoche. Dieser Film eröffnet nämlich am Abend die 65. Filmfestspiele. Eindrücke kurz vor dem Spektakel von Frauke Gust.
Juliette Binoche.
Mit ihrem typischen strahlenwarmen Lächeln und in einem schneeweißen Hosenanzug stellte Juliette Binoche den Eröffnungsfilm Niemand will die Nacht der Presse vor. Sie spielt darin eine Frau, die 1908 ihrem Mann, der eine Nordpolexpedition leitet, nach Grönland nachreist. Kälte, Hunger, ewige Nacht, strapaziöse Dreharbeiten.
I don't know whether I should tell the truth or not.
No? Ich weiß nicht, ob ich Ihnen die ganze Wahrheit sagen darf oder nicht. Also, wir mussten die Kälte selbst herstellen, weil es war furchtbar warm bei den Dreharbeiten. Also, es ist alles wahr, aber auch alles falsch.
Because it was really bloody warm. It's all true, but it's all false.
Isabelle Coixet ist die Regisseurin des Abenteuerfilms. Sie ist in der 65-jährigen Geschichte die zweite Frau, die das Festival mit ihrem Film eröffnet.
The only hope is I don't want to be the last one.
Hauptsache, ich bin nicht die Letzte, sagt sie in der Pressekonferenz. Als Frau im Filmbusiness hat sie klare Wünsche.
We talk so much about gender.
Wir reden so viel über Geschlechter, immer im Kreis rum. Ich möchte einfach mehr Action und mehr Geld. Ich will nicht gleiche Bezahlung, ich will mehr.
I want more money for women. That's what I want. I don't want equal salary. I want more.
Die Jury wird darüber entscheiden, ob ihr Wettbewerbsfilm bärenreif ist. Mitglied in der Jury ist unter anderem die französische Schauspielerin Audrey Tautou, berühmt geworden als fabelhafte Amélie.
I played sweet parts so well that everybody thinks that I'm a piece of sugar, but I can be the craziest member in this jury.
Ich habe süße Rollen gespielt, aber als Jurymitglied kann ich ganz schön verrückt werden, sagt André Tautou auf dem Potsdamer Platz. Auch Daniel Brühl wird sich als Jurymitglied jeden Wettbewerbsfilm in den nächsten 10 Tagen angucken. Er ist darauf vorbereitet.
Ja, nicht so viel trinken, ne? Das ist, glaube ich, ganz einfach. Ansonsten ist das nicht durchzustehen. Das ist ein strammes Programm, aber ich freue mich wahnsinnig dabei zu sein. Das ist das erste Mal, dass ich einen Wettbewerb komplett anschauen werde.
Gegen 19 Uhr gehen die Stars des Eröffnungstags über den roten Teppich vor dem Berlinale-Palast. Neben Juliette Binoche sind ihr Filmpartner Gabriel Byrne, Jurypräsident Darren Aronofsky und seine Jury, sowie die Gäste der Gala, darunter Christoph Waltz, Heike Makatsch, Jan-Josef Liefers und Hanna Herzsprung dabei. Die Gala wird von Anke Engelke moderiert und auf Dreisat live im Fernsehen übertragen.
Hui, die Eröffnungsgala also live im Fernsehen. Der Eröffnungsfilm Nobody Wants the Night wäre da vielleicht interessanter, aber den wird es vorerst im Fernsehen nicht geben. Das war's hier im Echo des Tages. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ihnen noch einen angenehmen Abend, wo auch immer, ob vom Fernseher oder sonst wo. Ich bin Golo Schmidt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.